NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Februar 1936. Das Gesetz über die geheime Staatspolizei wird erlassen.
Die Gestapo war sehr schnell. Sie haben Leute verhaftet. Kreuz und quer, wegen nichts und wieder nichts, weil sie Nachrichten weiter erzählt haben, die sie aus London gehört haben, nicht oder weil sie einen Witz über Hitler gemacht haben. Das wurden alle da erfasst, in Lager verschickt. Also viele auch umgebracht.
Morgens um 8 Uhr kamen die Herren dann rauf. Der eine so ganz in Leder, die kamen dann rein. Wo ist deine Mutter? Ja, sag, meine Mutter lag noch im Bett, die war krank, der Witz ging es nicht gut. Da kam er hinter mir her ins Schlafzimmer. Da war er schon mit der Pistole in der Hand. Weil, du alte Kommunistensau, sagt er, komm mal raus. Ne?
In dieser Zeit damals, da kam ich von meiner Wohnung direkt ins Gefängnis, Polizeigefängnis. Und da habe ich gleich die ersten Schläge ins Gesicht bekommen. Ich wurde schon in der ersten Stunde da drinnen zusammengeschlagen. Ich hatte so einen dicken Pullover, bin ich mit verhaftet worden. Den habe ich Tag und Nacht angelassen, weil ich genau wusste, wenn ich dort unten hinkomme, kriege ich wieder Schläge. Und so ging das tagelang. Tag und Nacht.
Gestapo. 7 Buchstaben, die jeder im Dritten Reich kennt. Wofür sie stehen? Geheime Staatspolizei. Was sie bedeuten? Terror und Tod.
Da war keine Polizei, die gegen Ausschreitungen, gegen Mord, Freiheitsberaubung und Raub einstritt. Dort war eine Polizei, die diejenigen schützte, die sich solcher Exzesse schuldig machten.
Der ehemalige Regierungsrat Hans-Bernd Gisevius, 1946 im Nürnberger Prozess. Seine Zeugenaussage vor dem Internationalen Militärgerichtshof ist so brisant wie wertvoll. War Gisevius doch selbst ein hoher Gestapo-Beamter, bevor er in den Widerstand ging und Agent der Westalliierten wurde?
Denn jene SA- und SS-Kommandos, die Privatpolizei spielten, wurden von dieser sogenannten geheimen Staatspolizei ermuntert und es wurde ihnen alle erdenkliche Hilfestellung gegeben.
Hilfestellung kam von der Justiz. Mit einer Reihe von sogenannten Gestapo-Gesetzen wurde Hitlers Verfolgungsbehörde schrittweise zentralisiert und aus allen staatlichen Strukturen herausgelöst. Höhepunkt dieser Entwicklung war eine besonders zynische Verordnung vom 10. Februar 1936. Per Gesetz wurde darin festgelegt, die Gestapo braucht sich an keinerlei Gesetz zu halten. Was immer die berüchtigte Geheimpolizei tut, um Oppositionelle auszuschalten oder die NS-Rassenpolitik durchzusetzen, ist legal. Ob Folter, Mord oder die Verschleppung ins KZ. Januar 1933. Noch in der Nacht erteilt Hermann Göring als kommissarischer Innenminister Preußens, der oberste Dienstherr der gesamten Polizei im damals größten deutschen Staat, erste Order. Kommunistische Funktionäre, Sozialisten, Gewerkschafter, kurz alle politischen Gegner sind auf Listen zu erfassen, um sie bei nächster Gelegenheit verhaften zu können. Diese Gelegenheit kommt nur einen Monat später. Als der Reichstag in Flammen aufgeht, bis heute ist umstritten, wer die Tat begangen oder in Auftrag gegeben hat. Nach dem Reichstagsbrand erlassen die Nazis ein Notstandsgesetz, angeblich zur Abwehr staatsfeindlicher Gewaltakte. Tatsächlich aber werden wesentliche Grundrechte außer Kraft gesetzt. Der Historiker Michael Wild nennt ein zentrales Beispiel.
Mit dieser Reichstagsbrandverordnung war damals der Gestapo das Recht zugestanden, Menschen in Schutzhaft zu nehmen. Das heißt, zu verhaften und in Konzentrationslager zu bringen.
Im Sommer 1933, nur ein halbes Jahr nach Hitlers Machtübernahme, hält das Regime bereits über 26.000 Menschen in Lagern gefangen. Hunderttausende mehr sollten es werden.
Ich wurde in Schutzhaft genommen.
Milo Dohr. Der Österreicher geriet 1942 als Angehöriger des Widerstands im besetzten Jugoslawien in die Fänge der Gestapo.
Und Schutzhaft ist immer interessant. Man glaubt immer, die Zeugen werden in Schutzhaft genommen. Also in Amerika, aus den Filmen kennt man das. Nein, die haben sozusagen die Bevölkerung vor uns geschützt, umgekehrt. Und dazu braucht man überhaupt keinen Beweis und gar nichts. In ein Lager schicken, auch in ein Vernichtungslager schicken. Sie konnten schalten und walten, wie sie wollten, willkürlich. Das war Willkür und Terror.
In den Anfangsjahren der Nazi-Diktatur regt sich hier und da noch Widerstand gegen polizeiliche Willkürakte. Michael Wild.
Schon früh in den Konzentrationslagern wurden Menschen gefoltert und ermordet. Und es gab noch Staatsanwälte, die den Todesfall in einem KZ nicht einfach hinnehmen wollten, sondern dort ermitteln wollten, was dort passiert ist. Wie ist denn dieser Mann umgekommen?
Freilich werden couragierte Anwälte in der Regel mundtot gemacht. Nachforschungen werden behindert, Ermittlungen niedergeschlagen. All das ist ab 1936 gar nicht mehr nötig. Denn der berüchtigte Paragraph 7 im Februargesetz legt fest:
Verfügungen und Anordnungen der geheimen Staatspolizei unterliegen nicht der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte.
Was das heißt? Die Gestapo unterliegt keinerlei Gerichtsbarkeit, muss sich nicht mehr vor irgendeiner Instanz rechtfertigen. Ihre Gewaltherrschaft ist schrankenlos. Sie ist allmächtig.
Wenn man sich das heute vorstellt, natürlich gehen wir alle damit um, dass uns, wenn wir jetzt auf die Straße gehen, die Tasche geraubt werden können, dass wir nachts überfallen werden können. Also wir sind ja nicht naiv, wir wissen, dass es Verbrechen und Vergehen gibt. Aber wir gehen davon aus, dass die Polizei uns schützt.
Michael Wild von der Berliner Humboldt-Universität.
Und wenn Sie auf einmal als jüdischer Deutscher die Erfahrung machen, dieser Schutz fällt Ihnen weg. Die Polizei kümmert sich nicht mehr um Sie. Sie sind im Konzentrationslager. Kein Mensch gibt keine Beschwerdemöglichkeit mehr. Die lachen die Aufseher, wenn sie sagen, sie wollen sich irgendwo beschweren. Also diese Art bürgerlicher Sicherheit oder rechtsstaatlicher Sicherheit, von der wir wie selbstverständlich ausgehen, wenn die wegbricht, ich glaube, das ist eine Verlassenheits-, eine Verlorenheitserfahrung, da fällt man, glaube ich, in ein Loch hinein.
Die Gestapo agiert in einem völlig rechtsfreien Raum. Das ist Nazirecht. Wer aber ist die Gestapo? An ihrer Spitze steht ab 1936 der aus Bayern stammende Heinrich Himmler.
Himmler war kein Polizeibeamter, sondern er war Chef einer NSDAP-Organisation, der SS, und wurde als Chef dieser SS Leiter der gesamten deutschen Polizei, also nicht nur der geheimen Staatspolizei, sondern auch der Kriminalpolizei, dem normalen Schupos auf der Straße.
Dass Himmler Parteifunktionär und kein Beamter ist, gefällt Adolf Hitler. Staatsdiener kann er nicht leiden. Für ihn gibt es nur den Dienst an der Partei. Was er von Himmler erwartet?
Die Polizei nicht mehr als Organ einzusetzen, das die Rechtsverletzungen ahndet und ermitteln soll. So verstehen wir sie ja heute. Sondern die Polizei einzusetzen als ein Organ, was wie ein Arzt am Volkskörper agiert. Das heißt, frei nur von politischen Linien, von politischen Absichten intendiert, getrieben, motiviert. Nicht mehr von Recht, sondern als politisches Gewaltorgan überall dort tätig zu werden, wo diese Polizei meint, dass die Volksgemeinschaft verletzt wird.
Himmlers rechte Hand ist Reinhard Heydrich, der so effizient arbeitet, dass ihn Hermann Göring später mit der sogenannten Endlösung der Judenfrage beauftragen wird. Wie Himmler aus München kommend, übernimmt Heydrich 1936 die Leitung der gefürchteten Terrorzentrale der Gestapo, des geheimen Staatspolizeiamtes.
Die Gegner des Staates sollen erkennen, dass mit unerbitterlicher Strenge ihrem verderblichen Tun entgegengetreten wird.
Hermann Göring.
Daher ist das geheime Staatspolizeiamt mit dem Sitz in Berlin errichtet und mit besonderen Vollmachten ausgestattet worden.
Hier in der Prinz-Albrecht-Straße werden Anweisungen an die Gestapo-Stellen zunächst nur in Preußen, dann im ganzen Reich ausgegeben, schließlich im Krieg an Gestapo-Einheiten überall im besetzten Europa. Hier lagert die zentrale Personenkartei der Gestapo. 1,5 Millionen fein säuberlich beschriftete Karten. Heute befindet sich hier die Erinnerungsstätte Topographie des Terrors. Himmler und Heydrich erledigen ihre Arbeit gründlich. Die Gestapo wird neben den Konzentrationslagern zum wichtigsten Herrschaftsinstrument der Nationalsozialisten. Und ihre Mitarbeiter?
Das typische Bild der Gestapo finden Sie in vielen Nachkriegsfilmen. Das sind Männer in langen Ledermänteln, die nachts kommen, Menschen aus den Häusern holen, in schwarze Limousinen packen und sie in Folterkeller und Konzentrationslager sperren.
Dieses Bild ist nicht falsch.
Den Terror der Gestapo hat es gegeben und an dem kann auch nicht gerüttelt werden. Das war eine brutale, gewalttätige Organisation.
Aber
so groß personell war sie gar nicht, wie das Bild der omnipräsenten, omnipotenten Gestapo suggeriert.
Michael Wild und eine Reihe von Historikerkollegen haben in den letzten 20 Jahren intensiv über die Gestapo und ihre Unterstützung durch breite Teile der Gesellschaft geforscht. So weiß man heute,
dass sie in vielen Fällen auf Denunziationen aus der Bevölkerung angewiesen war, um überhaupt tätig zu werden gegen jemanden.
Die Gestapo brauchte freiwillige Spitzel und fand sie mühelos. Nachbarn und Blockwarte, Kollegen und Vorgesetzte, selbst Freunde und Familie. Das deutsche Volk verriet sich selbst. Sorgfältige Aktenvermerke in den Karteikarten der Gestapo-Stellen belegen das. Zeitzeugen berichten davon.
Meine Tante war in einem Milchgeschäft beschäftigt. Da konnte man Milch, Kakao trinken. Da kommt ein junger Kerl rein, setzt sich hin und trinkt. Und der hat immer beobachtet. Es kamen die Frauen, Männer, Heil Hitler, Heil Hitler. Wo es einmal frei war, da ist der Kerl hin zu meiner Tante. Sagen Sie mal, warum grüßen Sie nicht Heil Hitler? Alle grüßen Heil. Sie sagen nur guten Tag. Sagte ganz einfach, ich kann von einem Menschen wie Hitler kein Heil und keine Rettung erwarten. Darum kann ich diesen Gruß nie aussprechen. Was hat er gemacht? Weggegangen, kamen zwei Gestapo-Kerle an, wurde vom Geschäft, wurde sie verhaftet, durfte ihren Mann nicht mehr sehen und ihren Sohn nicht mehr. Gleich ab ins KZ.
Nach 1945 will kein Deutscher je einen anderen verraten haben. Dabei bleiben Denunzianten, auch wenn man sie mit Beweismaterial konfrontiert.
Selbst dann wurde es noch geleugnet. Ich erinnere mich an eine Szene, wo dann wirklich jemand die Unterschrift gezeigt hat. Und das sind doch Sie. Sie haben diesen Brief geschrieben an die Gestapo. Und dann war dann Unverständnis, alle gemacht oder kann ich mich nicht mehr erinnern. Das Leugnen der Beteiligung am NS-Regime, das gehört nach 45, nach der Niederlage dazu.
Reinhard Heydrich konnte nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Er wurde 1942 bei einem Attentat getötet. Heinrich Himmler beging Selbstmord. Und die vielen kleinen und mittleren Gestapo-Beamten?
Als die Gestapo gebildet wurde, musste ja Personal her. Und einer der naheliegendsten Wege war, aus der Kriminalpolizei Beamte zu nehmen und die zur Geheimstaatspolizei zu überweisen. Oder auch zu werben dafür. Da gab es etliche freiwillige Meldungen. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von ausgebildeten Kripo-Beamten, die während der Nazi-Zeit in der Gestapo waren.
Noch einmal der Historiker Michael Wild.
Und diese haben nach dem Krieg dann von sich behauptet, sie seien ja nur zwangsweise bei der Gestapo gewesen und eigentlich seien sie Kriminalbeamte und hätten nur Verbrecher gejagt und nichts anderes Schlimmes getan. Und für diese Gruppe innerhalb der Gestapo gab es sehr schnell nach 1945 die Möglichkeit, wieder im Kriminaldienst, also als Kriminalpolizist zu arbeiten.
Keine einfache Rückkehr in den Alltag gab es für die, die den Terror der Gestapo überlebten. In einem bewegenden Interview schildert Johann Schwert 2004 im Fernsehsender Arte, was ihn bis heute quält. Da ist der Mann mit dem dicken Pullover, der in 14 verschiedenen Nazi-Gefängnissen saß, 98 Jahre alt.
Manchmal träumt man auch heute noch davon. Und wenn ich Ihnen jetzt das erzähle, sind die Bilder auch wieder vor mir. Es ist nicht so, dass man das vergisst. Ich weiß genau die Räume. Ich weiß genau, was ich erlebt habe. Das weiß ich. Es kommt jetzt alles wieder.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an das Gesetz über die geheime Staatspolizei vom 10. Februar 1936. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.